Liebe Doris, du hast gefragt, wie das ist, wenn ich nach Hause komme, so wie heute Morgen. Hier anzukommen ist wie nach Hause kommen. Hinterher habe ich immer ganz viel Haare im Mikro, weil alle mich drücken wollen. Und das finde ich toll. Also es ist so schön, hier zu sein. Ich kann euch gar nicht alle sehen, aber es ist nach Hause kommen. Kann man nicht anders sagen. Meine Eltern wären auch gerne mit nach Hause gekommen. Ich soll euch aber grüßen. Mutti geht heute lieber in den Bondenwald in Gottesdienst, weil sie noch 7,20 Euro Schulden irgendwo bezahlen muss. Das ist ihr wichtig. Aber sie lassen grüßen. Meine Eltern, die sie noch kennen, werden sich an sie erinnern. Sie lassen grüßen und sie freuen sich über Anrufe und Besuche im Bondenwald. Und wer nicht weiß, wie man sie erreichen kann, meine Schwester Hanna hat die Telefonnummer und da kann man fragen. Liebe Grüße habe ich ausgerichtet. So, kommen wir zur Predigt. Lass uns noch mal beten. Lieber Vater, wir danken dir für die Gemeinschaft heute Morgen. Wir danken dir, dass du zu uns sprechen willst. Und so bitten wir dich, schenk uns jetzt ein Wort für unsere Herzen. Aber vielmehr bitte ich dich, öffne du unsere Herzen für deine guten Worte. Amen. Stell dir das mal bitte vor, die Situation. Ganz leise geht die Tür auf, schüchtern, guckt sie von links nach rechts, ob niemand auf der Straße ist. Dann geht sie raus, geht die Straße entlang. Es ist heiß, aber sie spürt überall hinter den Fenstern die Blicke. Sie hört das Getuschel. Sie geht weiter aus dem Dorf raus und hinter sich, sie spürt es einfach. Ablehnung, Verachtung. Bäh, diese Frau. Und dann geht sie durch die Mittagshitze, durch die Wüste zum Brunnen und dann sitzt da dieser Mann. Ein Mann. Männer sind ihr Problem. Damit kann sie nicht umgehen. Jetzt sind auch die anderen alle ihr Problem, weil sie mit ihr nicht umgehen können. Aber das hat was mit Männern zu tun. Und Männer sind ihr Durst. Sie möchte geliebt werden. Aber stattdessen wird sie verachtet. Sie möchte wahrgenommen werden, aber stattdessen schauen alle auf sie herab. Die Finger gehen immer in ihre Richtung. Die da. Bäh. Die gehört nicht mehr zu uns. Und jetzt sitzt da ein Mann. Und er sieht sie. Er sieht sie so anders an. Nicht mit Begierde. Nicht voller Lust. Nicht, dich will ich haben. Das kennt sie. Sondern, schön, dass du da bist. Ich habe auf dich gewartet. Ich weiß nicht, wer das hier mit den kleinen Jesusen macht. Ich finde es großartig. Ich habe auf dich gewartet. Jesus ist da. Und sie hat keine Ahnung, wer dieser Mann ist. Er ist fremd für sie, klar. Und dann merkt sie, er ist doch wie die anderen. Er will was von mir. Aber sein Wunsch ist anders. Gib mir zu trinken. Du bittest mich um etwas Profanes? Wasser? Kannst du es dir nicht selber holen? Und dann wieder dieser Blick. Und sie spürt, er ist wegen mir hier. Ich bin nur hier, weil ich dich hier treffen wollte. Ich weiß nicht, was du heute Morgen denkst, warum du hier bist. Weil man dich so erzogen hat. Ich bin so erzogen worden. Sonntag geht man in den Gottesdienst. Ich habe noch 10 Uhr gelernt. Gut, dass wir hier 10:30 haben. Aber man geht hierher, das ist so. Jesus hat auf sie gewartet. Jesus hat auf dich gewartet. Heute Morgen hier. Er überrascht Menschen. Wir erleben das bei MyWay, wenn wir unterwegs sind. Menschen rechnen nicht damit, dass Jesus da ist. Vielleicht kommen sie auch zu so einer MyWay-Woche. Wir haben es ja hier miteinander erlebt, weil man ihnen versprochen hat, es gibt was Gutes zu essen. Das ist schon mal ein guter Grund. Und was Schönes zu trinken, das ist noch besser. Aber es gibt eben noch viel mehr. Ich erinnere mich an die Frau, die so enttäuscht war vom Leben und die so ausgedörrt war im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr Mann hatte sie verlassen. Er hatte ihr die Liebe entzogen, nach der sie sich so sehr sehnte. Und diese Frau stand vor mir und sagt, Sigmar, ich tanke in dieser Woche einfach nur auf. Und am Ende sagt sie, es war die schönste Woche meines Lebens, hätte eigentlich die schlimmste sein müssen. Jesus überrascht. Oder der Mann, der sich selber nicht vergeben konnte, ich habe das nicht begreifen können, der steht vor mir und sagt, ich kann mir nicht vergeben. Und ich sage zu ihm, du bist nicht der Einzige. Wir können uns gar nicht selber vergeben. Ja, aber wer kann es dann? Und ich sage, Jesus ist da und er möchte dir vergeben. Und wie dieser Mann wieder rausging, aufrecht, wie ein neuer Mensch, fröhlich strahlt. Oder die Frau, die vor mir stand, voller Zorn, Blitze kamen aus ihren Augen, Hass, Ablehnung. Boah. Eine halbe Stunde schoss sie immer nur, was du gesagt hast, ist alles falsch. Und nächsten Tag leuchteten ihre Augen. Jesus war da und hat alles neu gemacht. Und sie sagt, es ist, als wenn die ganze Dunkelheit vertrieben wurde. Jetzt ist Licht in mir und ich kann nur strahlen. Ich sage, das sehe ich. Das ist wunderbar. Jesus begegnet Menschen. Dieser Frau am Brunnen, dir, wie ist er dir begegnet? Hast du ihn gesucht? Die Wahrheit ist, er sucht uns. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er sucht uns, aber in uns ist eine Sehnsucht. Darauf reagieren wir dann. Wenn wir ihm begegnen, merken wir, das war schon lange unser Durst, das war unsere Sehnsucht. Wir wollten mit ihm Gemeinschaft haben, auch wenn wir vielleicht gar nicht so genau wissen, was er für uns sein kann. Er kommt immer den ersten Schritt auf uns zu, so wie bei der Frau am Brunnen. Er möchte den Durst stillen. Und so sagt er das ja auch zu ihr. Er spricht von dem Wasser und er sagt, wenn du mir etwas geben könntest, das wäre sehr schön, aber wenn du wüsstest, was ich dir zu geben hätte, dann würdest du mich darum bitten. Und jetzt erkennt sie, wie durstig sie ist. Wenn das wahr wäre, wenn du etwas hättest, und Doris, du hast es so schön gesagt, wenn du etwas wärst für mich, was meinen Durst stillt, dann gib mir davon. Kennst du diesen Lebensdurst? Ich habe so ein paar Beispiele eben genannt, aber ich möchte heute mal ganz persönlich sein. Ich bin hier zu Hause, hier darf ich offen reden. Ich habe in meinem Leben diesen Durst sehr oft verspürt. War nie so ganz zufrieden. Habe gedacht, ich pack's jetzt auch nicht mehr. Das Leben wird mir zu viel. Jesus House 2007, wunderbar, großartig, hat mich in den Burnout geführt. Ich wollte zu viel. Ich wollte es gleich, jetzt und alle glücklich machen. Es ist immer gut, wenn man alle glücklich macht. Einer ist am Ende der Unglückliche, oft. Habe ich gelernt. Bin heute da, wo ich bin, weil ich es gelernt habe. Aber kennst du das? Wie oft warst du schon von dir selber enttäuscht? Hatte ich mir zu viel zugemutet? Vielleicht auch verzweifelt. Wie soll das werden? Große Sorgen, Krankheit, Arbeitsplatz in Not. Finanzen, ausgeschlossen aus der sozialen Gemeinschaft, weil du in einer Krise steckst und die Menschen damit nicht umgehen können? Habe ich erlebt, wie schwer das ist für andere, das auszuhalten. Ausgeschlossen, weil dein Lebensstil anders ist? Unkorrekt für viele? In den Augen mancher lebst du einfach nicht richtig und dann merkst du, wie du plötzlich außerhalb der Gemeinschaft stehst. Ich treffe immer wieder auf Menschen, die mit Begeisterung Teil einer solchen Gemeinschaft waren, vor Jahrzehnten, und dann das Gefühl hatten, meine Heimat ist nicht mehr meine Heimat. Die wie die Frau auf die Straße gehen und sich umgucken und hört, was die anderen sagen, wenn sie sich hinter ihrem Rücken darüber austauschen. Guck mal, wie der jetzt unterwegs ist. Menschen, die sich abgelehnt, unverstanden, ausgestoßen fühlen. Von ihren Geschwistern. Der Frau geht es so, dass sie von der Gemeinschaft gemieden wird. Da kommt noch was dazu. Die gesamte Gemeinschaft weiß sich ausgeschlossen aus ihrem religiösen System, denn die Samaritaner glauben etwas anders als die jüdischen Volksgenossen, da hat sich so eine theologische Richtung entwickelt und man geht nicht mehr den gleichen Weg. Und die Juden haben gesagt, dann habt ihr keinen Zugang mehr zu Gott. Der Tempel ist für euch nicht mehr erreichbar. Wenn man das mal nachliest, die Geschichte von der Frau am Brunnen, sie diskutiert mit Jesus darüber. Wo ist der richtige Platz, Gott anzubeten? Mache ich irgendwas falsch? Was ist hier los? Warum darf ich nicht mehr zu meinem Gott? Warum verweigert man mir den Zugang? Kennst du das? Aufgrund deines Glaubens, so wie du deinen Glauben verstehst und lebst, sagen andere, dann darfst du nicht mehr in die Gemeinschaft kommen. Du bist kein Teil mehr von uns. Ich treffe solche Menschen nicht nur ein, zweimal. Und da ist so eine Sehnsucht. Warum darf ich nicht wieder dabei sein? Von allen gemieden geht diese Frau in der Mittagshitze zum Brunnen. Kennst du das Gefühl, dass Bekannte, Verwandte nichts mit dir zu tun haben wollen? Und du fragst dich, warum passiert das gerade mir? Warum? Was machst du, wenn der Arzt dir morgen sagt, dass du nur noch wenige Wochen zu leben hast? Warum passiert das gerade mir? Was machst du, wenn du keinen Job mehr findest, weil man merkt, mit 58, da braucht man dich eigentlich nicht mehr? Wohin gehst du mit diesen Dingen? Wo stillst du deinen Durst? Ich sage euch ganz offen, was ich gemacht habe in meiner fettesten Lebenskrise. 1988, hier in dieser Gemeinde, fing es an. Ich hatte mich verliebt. Ich war sicher, das ist die Frau fürs Leben. Wir haben uns verlobt, 1988, kann ich nicht vergessen, 8.8.88, verrücktes Datum. Aber 1989 schmiss sie mir den Ring hin und sagte, das war's. Mein ganzer Durst war, ich will geliebt werden, ich will angenommen sein, ich will einen festen Halt im Leben haben. Als der Ring auf die Glasplatte fiel, zerbrach mein ganzes Konzept und ich war wieder durstig. Das Leben hatte keinen Sinn mehr für mich. Ich wollte nur noch sterben. Raus nach Ahrensburg. Ich wohnte in Bergstedt, dann bin ich nach Ahrensburg gefahren. Da gibt es schöne Bäume links und rechts der Straßen. Ich dachte, komm, einer dieser Bäume. Aber ich bin weitergefahren. Bis in den Gänseberg nach Ahrensburg. Da war einer, von dem ich wusste, dass er da ist. Und er war da. Und dann diskutierten wir, ob wir den geplanten Urlaub in Frankreich wirklich machen sollen. Ich sag, fahrt ihr ohne mich. Ich will das nicht. Ich will nicht fröhlich sein. Sie nahmen mich mit, sie bestanden darauf, dass ich mitkomme und das war gut. Und dann bin ich, während alle am Strand fröhlich waren, in meine Düne gegangen. Ich wurde immer belächelt, der da oben in seiner Düne, aber da oben, da war ich dem Himmel so nah. Nicht, weil ich die Nähe gesucht habe vom Himmel, sondern weil ich Gott mal ganz direkt ins Ohr sagen wollte, was für ein mieser Verräter er in meinen Augen ist. Darf ich das mal so offen sagen, wie wütend ich war? Vielleicht kennst du diese Gefühle. Die Wahrheit ist, ich habe ihm alles vorgeworfen. Habe ich nicht so viel für dich gemacht? Bin ich nicht immer fromm gewesen, fleißig in der Gemeinde? Mein Leben spielte sich nur in der Gemeinde ab. Manche werden sich daran erinnern. Wir hatten jeden Tag hier was zu tun. Und als ich arbeitslos wurde, habe ich sogar da drüben das Jugendzentrum renoviert, damit ich jeden Tag hier sein kann. Gemeinde war mein Zuhause. Gott, du hast mich echt enttäuscht. Lässt mich hier in der Hitze meiner Düne sitzen. Oh Leute, ich war so wütend. Ich war krank. Krank vor verletzter Liebe, Liebeskummer, lebensmüde. Aber wisst ihr, Jesus ist da, wo wir ihn nicht erwarten. Und er hörte geduldig zu. Er ließ sich das alles von mir sagen. Auch die Sachen, die nicht so nett formuliert waren. Ich meine, ich weiß nicht, wie du das gelernt hast, wie man betet. Ist völlig egal. Wichtig ist, wo man hinruft. Er ließ sich das alles sagen. Wohin sonst mit meinem Frust? Wohin gehst du? Suchst du fachliche Hilfe bei Dr. Jack Daniels? Oder Mr. Jim Beam? Oder Frau Dr. Maria Krohn? Es gibt ja Leute, die ihren Durst versuchen, da zu stillen, aber sie merken, sie werden nicht wirklich sitt. Das hilft nicht. Wo stillst du deinen Lebensdurst? Mit so kleinen Heilkräutern, die man so in Tütchen erwerben kann, ist inzwischen auch legal. Ja? Oder ballerst du dich einfach mal so richtig, mal so in so einem Shooter-Game, mal so richtig aus? Oder bei deiner verständnisvollen Kollegin, die immer ein Ohr und noch ein bisschen mehr Körper für dich hat? Menschen suchen sich diese Orte. Und wir fragen uns, wie kann das sein? Warum? Weil wir Durst haben und Ersatz dafür suchen, wenn wir das, was wir eigentlich brauchen, nicht kriegen. Durst, Doris hat es gesagt, ist das Verlangen nach etwas, was wir so nicht bekommen. Bis wir es haben, haben wir Durst. Und ich bin so froh, dass ich begriffen habe, worum es eigentlich geht. Denn schlaue Menschen haben versucht, mir zu helfen in allen Lebenskrisen, in denen ich steckte. Da kommen immer wieder die gleichen Tipps. Du musst jetzt mal dich ein bisschen wieder ablenken. Du musst mal wieder zu dir selbst finden. Du musst deine Selbstheilungskräfte aktivieren. Du musst, du. Aber wisst ihr, wenn da kein Du mehr ist, weil wir uns selber so leer getrocknet fühlen, so ausgetrocknet, wenn da gar nichts mehr ist, von dem wir Hilfe erwarten? Wer hilft uns denn dann? Wenn ich mir selber nicht mehr vertraue, weil ich von mir zu oft enttäuscht wurde, wenn ich mich nur noch anklage, wie in meiner Düne da oben, du Loser, du Schwächling, du Versager, bist nicht mehr in der Lage, so eine Beziehung am Leben zu halten. Was denkst du denn, wer du bist? Du. Und dann ändert sich der Blick. Er ist da. Er ist das Gegenüber, nachdem ich mich so gesehnt habe, der meinen Durst stillen kann. Diese Frau, sie saß ihm gegenüber und spürte den Blick. Ich bin für dich da. Der Mann, auf den du gewartet hast. Aber was wird sie gedacht haben? Und ich weiß nicht, wie du darüber denkst, wenn Jesus jetzt plötzlich wirklich hier wäre, neben dir, dreh dich mal gleich um, vielleicht ist er ja neben dir, hinter dir. Ganz sicher wird er sich nicht auch von mir abwenden, weil ich bin einfach ein hoffnungsloser Fall. Meine Gottesvorstellung ist nicht kompatibel mit der der anderen hier. Mein Lebensstil passt nicht. Wird er mir nicht auch sagen, hey, Leute wie dich, da kann ich nichts mehr mit anfangen. Ich meine, die Frau wird sich all das gefragt haben. Wird er nicht genauso reagieren wie alle anderen und wird er nicht sagen, du, hör mal, du musst das erstmal selber in den Griff kriegen mit deinem Leben. Hat er nichts Wichtigeres zu tun, als jetzt sich mit einer Frau hier abzugeben, mit einer Sünderin? Der Heilige Gottes, der Sohn Gottes und ich, die Sünderin? Was hält dich davon ab, Jesus zu sagen, ich habe Durst? Schämst du dich? Traust du ihm nicht zu, dass er sich um deine Probleme kümmern will? Meinst du, sie sind zu groß für ihn? Oder zu klein, zu belanglos? Meinst du, er hält dich für einen hoffnungslosen Fall? Dann Glückwunsch, denn das sind seine Spezialitätsfälle, die Hoffnungslosen. Er hat keine hoffnungslosen Fälle. Menschen, die sich selber aufgegeben haben, die hat er überrascht mit neuer Hoffnung, mit Zuversicht, mit neuer Kraft, immer wieder. Sehr spannend, was unser Bundespräsident auf dem letzten Kirchentag in Nürnberg gesagt hat. Du hast gefragt, wer die Jahreslosung erinnert. Noch weniger Leute werden wissen, was der Bundespräsident auf dem Kirchentag gesagt hat. Ich sag's euch, merkt es euch. Dort, wo Jesus ist, können sich auch heute Dinge verändern. Deshalb dürfen wir Zuversicht haben, hat der Bundespräsident gesagt. Dort, wo Jesus ist, können sich auch heute Dinge verändern. Wir dürfen Zuversicht haben. Leute, in der ganzen Bibel, überall finden wir hoffnungslose Fälle. Frauen, die unfruchtbar sind und plötzlich schwanger werden. Menschen, die todkrank sind und wieder heil werden. Menschen, die schon gestorben sind, holt Jesus wieder zurück. Schwerkriminellen, Mördern, sagt er im eigenen Sterben noch zu, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Dieser Jesus schenkt Zuversicht in jeder Lebenssituation. Egal wie hoffnungslos die Situation ist. Seine Freunde, die ihn verleugnen, verlassen, verraten, denen gibt er wieder eine neue Chance. Petrus setzt da wieder ein. Mann, der hat ihn so enttäuscht. Aber Jesus sagt, ich liebe dich. Es geht weiter. Menschen, die mit sich selber unbarmherzig umgehen, ist er unendlich barmherzig. Merkst du das? Wie wichtig das ist, dass Jesus uns etwas gibt, was wir uns selber nicht geben können, wo wir zu uns selber manchmal so mies sind. Frauen, die ihre Beziehung nicht in den Griff kriegen, wie diese Frau am Brunnen. Ganoven, die anderen das Geld aus der Tasche gezogen haben. Verzweifelte, desillusionierte Jünger. All diese Menschen erleben, Jesus ist für sie. Nimmt sie an, stillt ihren Durst nach Liebe. Oh, ich habe das so gespürt auf meiner Düne da oben. Als ich keinen Durst mehr hatte, weil meine Kehle schon zu trocken war. Und das ist sehr interessant, wer die Sprachen beherrscht, in der die Bibel geschrieben sind, dass die Nefesh, die Kehle, ein ganz wichtiges Bild ist für den Sitz der Seele. Und wenn das ausgetrocknet ist, wenn die Seele nur noch Durst hat, dann hilft nur noch das lebendige Wasser. Ich weiß nicht, wie du zu Jesus stehst. Ich weiß nicht, wie du über ihn denkst, aber ich weiß, wie er zu dir steht und dass er jetzt neben dir steht und sagt, du hast Durst. Du hast Durst, du fühlst dich unwohl hier im Kreis all der frommen Menschen, die so perfekt sind, weil du weißt, du bist nicht so, hey, egal, ich sehe deinen Durst. Ich möchte dir helfen, möchte deinen Durst stillen. Ich weiß nicht, was die Frau gedacht hat. Gibt es nicht irgendeine Vorbedingung, Jesus? Muss ich nicht irgendwas erstmal machen, damit es in Ordnung kommt mit uns beiden hier? Ja, er legt den Finger auf die wunden Stellen. Das tut er. Oh ja, und das ist so gut zu sehen, wie er das macht. Bring deinen Mann her. Das ist das große Problem, das ist das große Thema. Aber sie sagt, du, ich habe keinen Mann. Ja, richtig, hast du genau gut gesagt. Du warst ehrlich, da verlobt er sie. Das musst du dir mal angucken. Zweimal sagt er das. Du hast gut geantwortet. Du warst ehrlich. Du hast dich nicht rausgeredet. Hat doch überhaupt, bringt nichts. Denn ich kenne dich, sagt er. Bring ihn her. Wenn Jesus Schuld aufdeckt, und das ist bei uns allen, glaube ich, durchaus möglich, dass das passiert, weil wir schon viel in uns haben, dann hilft das auch nicht, dass wir uns vor ihm verstecken oder ihm irgendwas erzählen. Da muss auch keine lange Erklärung her. Das ist auch nicht nötig, das weiß er ja alles. Er will einfach nur heilen. Als ich da in meiner Düne saß und dann irgendwann nicht mehr wirklich schreien konnte, weil ich so ausgeweint war, weil ich so leer war, da spürte ich plötzlich, Gott hat das so lange ausgehalten, um meinetwillen, mit mir. Und das Einzige, was ich noch sagen konnte, war, erbarme dich. Klingt so altmodisch, oder? Erbarme dich. Aber das fiel mir so ein in dem Moment. Hab Erbarmen mit mir. Ich kann nicht mehr. Wenn du willst, dass Gott dir hilft, dann muss das dein Wunsch sein. Erbarme dich. Das ist ein Wunsch, eine Bitte. Jesus sagt, wenn du wüsstest, wer ich bin zu der Frau, dann würdest du mich bitten. Er möchte gebeten werden. Aber er ist kein Wunschautomat. Nicht, dass wir das hier falsch verstehen, dass wir ja oben unseren Wunsch reinschmeißen, unten kommt die Erfüllung raus. So einfach ist es nicht. Ich möchte es dir mal heute sehr direkt sagen im Namen Jesu. Wenn er deine Wünsche erfüllt, dann tut er das aus Liebe. Und wenn er deine Wünsche nicht erfüllt, dann tut er das auch aus Liebe, weil er weiß, was gut ist, weil er alleine weiß, was gut ist. Und wenn du betest, dein Wille geschehe, und das tun wir im Vaterunser immer, wenn wir das beten, dann müssen wir uns im Klaren sein, wie bei Jesus damals im Garten in Gethsemane, dann geben wir uns in die Hand Gottes. Dein Wille geschehe. Vater, wenn es sein kann, dass diesen Kelch an mir vorübergehen, sagt Jesus, aber dein Wille geschehe. Tu das, was du für richtig hältst. Eine ernste Bitte. Die Frau sagt es, gib mir dieses Wasser. Mich dürstet. Und wenn du mir das gibst, dann habe ich keinen Durst mehr. Das ist eine so tiefe, ernste Bitte. Bitte gib mir das, was ich so brauche. Und Jesus hört die Bitte. Geh und hol deinen Mann. Es braucht diesen Schritt, diesen Glaubensschritt. Es braucht kein Heilungswunder in diesem Moment. Da passiert auch jetzt nichts Spektakuläres. Irgendwie so ein Bußgebet und Jesus sagt, so jetzt ist dir alles vergeben und jetzt noch 10 Ave Maria und dann so nichts, wie wir das so aus verschiedenen Praktiken mal gehört haben oder kennen. Keine Beichte. Geh im Glauben und im Vertrauen. Und sie geht, weil dieser Blick von Jesus ihr alles gegeben hat. Ich verzeihe dir. Ich liebe dich. Geh. Wenn du das mal sehen willst, mein Tipp, schau dir The Chosen an, diese tolle Bibelverfilmung. Das ist jetzt keine klassische Verfilmung nach dem Bibeltext, sondern da wird auch ein bisschen interpretiert, da wird ein Versuch gemacht zu zeigen, wie Jesus Menschen begegnet. Aber da siehst du, wie die Frau am Brunnen von diesen Augen von Jesus absolut alles bekommt. Ich kriege immer noch eine Gänsehaut, wenn ich das sehe. Und das ist nur der Schauspieler. Wie muss es sein, wenn Jesus mich anguckt? Jesus kennt deinen Durst. Warum? Weil er selber Durst hatte. Er bittet die Frau ja um Wasser. Er sagt, ich habe Durst. Ich weiß, was es heißt, Lebensdurst zu haben, sagt Jesus. Aber ich möchte zunächst mal deinen Durst stillen. Es gibt keine Vorbedingungen. Du musst ihn ernsthaft bitten und dann musst du vertrauen und losgehen. Das sind die drei Schritte. Das ist so wichtig, ein Schritt des Glaubens. Ich bin runter von der Düne, wieder rein ins Leben, zurück ins Leben. Ich hatte noch viele Fragen, auch die wichtigste Frage, kann Gott mir vergeben, was ich ihm alles gesagt habe? Ja, er kann. Halleluja. Gott kann, Gott will und Gott wird vergeben, wenn du ihn ernsthaft bittest. Und er wird neu mit dir anfangen. Ich hatte noch viele Fragen. Finde ich denn wieder eine Partnerin? Und was für eine. Bin so dankbar. dass wir jetzt 32 Jahre verheiratet sind, dass wir drei wunderbare Kinder haben, zwei tolle Enkelkinder haben, dass Gott mir das geschenkt hat, das Wahre, das Wirkliche, das, was ich so sehr gebraucht habe, das wusste er. Ohne meine Lebenskrise würde ich heute hier nicht stehen. Du hast mich gefragt, wie mein Weg sich entwickelt hat über die Jahre. Das war der große Wendepunkt. Die größte Krise meines Lebens war der Wendepunkt. Ich werde Theologie lernen. Ich werde im Reich Gottes mitarbeiten, hauptamtlich. Ich werde seiner Zusage vertrauen, dass er mit mir geht. Das neue Leben beginnt immer mit dem ersten Schritt. Und mit dem Versprechen von Jesus, dass er mitgeht. Mit ihm an der Seite gehe ich heute so glücklich durchs Leben. Herrlich. Verwirrt sind hier bei der Frau und Jesus die Jünger. Das ist immer so. Die Insider, die alles besser wissen sollten und müssten, die verstehen wieder mal nur Bahnhof. Wie eine Ungläubige, die rennt jetzt nach Hause und erzählt, dass sie den Messias getroffen hat. Die hat's verstanden, was wir noch nicht begriffen haben. Das ist ja spannend. Vielleicht sitzt du hier und denkst, ich komme hier seit 40 Jahren, jeden Sonntag in diesen Gottesdienst. Und jetzt kommen da bei MyWay plötzlich Leute daher, die innerhalb von wenigen Tagen ihr Leben völlig umkrempeln. Ich erlebe das ja so in Gemeinden. Menschen, die plötzlich ganz anders unterwegs sind. Bitte Leute, urteilt nicht vorschnell. Wenn Jesus sagt, ich möchte einem Menschen den Lebensdurst stillen und mit ihm neu anfangen, dann geht es nicht in erster Linie um ihren Lebensstil, um ihre Verhaltensweisen, ob er sie gut heißt oder nicht. Dann geht es darum, dass seine Gnade einen Sünder zur Umkehr gerufen hat und es passiert. Und Menschen werden verändert. Das ist sein großes Erbarmen. Darf ich uns das nochmal sagen? Wir haben hier ein Kreuz hängen, da haben wir uns vielleicht schon dran gewöhnt. Man kann ja immer über die Ästhetik streiten und sagen, das Alte war viel schöner. Und ich kenne diese Diskussion ja alle. Aber wir haben hier ein Kreuz hängen. Und Jesus hing an diesem Kreuz. Und was er rief, sind 7 Worte. Und das, was wir am wenigsten davon zitieren, ist das Wichtigste. Ich habe Durst. Jesus hat Durst. In seiner tiefsten Not hat er Durst. Und er ruft es laut als ein Sterbender. Ich habe Durst. Nicht, weil seine Lippen trocken sind, sondern weil Durst bedeutet, ich fühle mich so alleingelassen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieser Lebensdurst, den Jesus hier verspürt, der hat was damit zu tun, dass er sich von Gott verlassen fühlt. Psalm 42, Jesus ist ja in dem Psalm zu Hause, er betet sie, er hat sie auswendig gelernt, wie die Jahreslosung. Psalm 42, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich sein Angesicht schaue? Ich muss mal einen Schluck nehmen. Ja, es ist tatsächlich wunderbar. Und Jesus betet, das wissen wir, Psalm 22 am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der Durst, den er leidet, damit du und ich niemals diese Situation erleiden müssen. Stellvertretend, das ist seine Gnade, leidet er den schlimmsten Durst, damit wir niemals diesen Ruf tun müssen. Durst, das können Höllenqualen sein. Das kann ganz furchtbar sein. Jesus spricht in Lukas 16 von diesem Mann, der auf Abrahams Schoß sitzt und von dem Reichen, der daneben ist und das sieht und der dann ruft, Vater Abraham, erbarme dich meiner, sende du den Lazarus rüber, dass er nur die Spitze seines Fingers ins Wasser taucht und mir die Zunge kühlt, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Das ist der Durst. Wenn du dich von Gott verlassen fühlst, in Ewigkeit von ihm getrennt bist, entsetzlicher Durst, aber niemand kann ihn stillen. Jesus sagt, das habe ich für dich getan. Ich will, dass du das begreifst. Ich habe deinen Durst auf mich genommen. In dem Psalm, den ich eben zitiert habe, heißt es im Vers 15, also Psalm 22, den Jesus nachweislich gebetet hat am Kreuz, ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Leib wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen. Und du legst mich in des Todes Staub. Jesus liebt sich für dich und mich zu Tode, mit schrecklichem Durst. Nimm deinen Platz ein, damit du das nicht tun musst. Niemand von uns soll jemals diesen Durst haben. Jesus dürstet, das sind seine letzten Worte, und dann stirbt er. Den Tod, den wir verdient hätten. Er bekommt, was wir verdient hätten, damit wir bekommen, was er verdient hat. Das begreift der, der mit ihm stirbt. Dieser war unschuldig. Wir haben es verdient. Er bekommt, was wir verdient haben. Nichts kann uns mehr anklagen vor Gott. In einem modernen Lied von Hillsong heißt es: Jesus starb für mich, ja, er starb für mich. Wen der Sohn befreit, oh, der ist wirklich frei. Ich bin Gottes Kind, ja, sein Kind. Wir werden das gleich singen. Ist das nicht wunderbar? Wen der Sohn befreit, wem der Sohn den Lebensdurst stillt, der wird Gottes Kind. Jesus erleidet nicht nur diesen Durst für uns, sondern er schenkt uns so viel. In dem Moment schenkt er uns so viel. Er erträgt die absolute Verlassenheit und gibt uns das, wonach wir uns so sehr sehen. Weißt du, meine Sehnsucht war, angenommen zu sein. Und Jesus sagt, in dem Moment, wo ich mich verlassen fühle, weißt du dich angenommen als Gottes Kind. Es gibt nichts Schöneres. Jesus spricht in Johannes 7, Vers 37, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Hey, ihr lieben Leute, bitte, wohin denn sonst? Die Frau hat es verstanden, sie hat es genommen. Das ist ein Wunder, sie hat es auch nicht verstanden, aber sie hat es angenommen. Herrlich. Und sie rennt in ihr Dorf. Die Gemiedene, auf die alle herabschauten, sie gucken plötzlich auf zu ihr und sagen, was ist ihr denn passiert? Und dann heißt es, Menschen kamen zum Glauben aufgrund ihres Zeugnisses. Ist das nicht wunderbar? Und dann gehen sie raus und dann kommen noch mehr zum Glauben, als sie Jesus direkt begegnen. Aber schon durch sie kommen Menschen zum Glauben. Deshalb reise ich durchs Land. Ich möchte, dass Menschen die Quelle finden. Ich möchte, dass das Leben neu wird, dass Jesus zum Leben der Menschen wird, zum lebendigen Leben, dass sie in eine Beziehung hineinkommen, wo ihr Lebensdurst gestillt wird. Ich möchte, dass du das hast. Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen da dürstet, der kommt. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Aber nicht vergeblich. Willst du weiter Durst haben? Jesus sagt, komm und trinke. Wunderbar. In dem Lied, das wir jetzt singen, heißt es, denn in seinem Haus ist ein Platz für mich. Ich bin Gottes Kind, ja, sein Kind. Du erwählst mich und du verlässt mich nicht. Ich wollte meiner Prost sagen, Amen. Ist das nicht herrlich? Amen.